Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber.
Der Bäckermeister aus Niederschöneweide, Theo Zobel, ruft auf einmal Eisern, Union.
Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt.
Union ist gerettet.
Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
Ein Jahr lang haben die Union Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut.
Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer 7.
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.
Herzlich willkommen zu Und niemals vergessen, unserem Geschichtspodcast über die Geschichte des ersten FC Union Berlin, in der Daniel, hallo.
Hallo, Sebastian.
Und ich, genau, alle zwei Wochen eine Geschichte aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin erzählen. Das können kleine Geschichten sein, es können große Geschichten sein, es kann um Personen gehen, es kann um Ereignisse gehen und es geht natürlich um alle möglichen Zeiten, in denen der erste FC Union Berlin als erste FC Union Berlin oder einer seiner Vorgänger, Nebenvereine, wie auch immer, was ihm da so passiert ist. Und vor zwei Wochen, Daniel, hast du eine Geschichte erzählt. Erinnerst du dich noch, was du erzählt hast?
Das tue ich. Das wäre ja auch umso besser, wenn ich das selber nicht mehr wüsste. Ich habe dir von Steffen Menze erzählt und dem Grund dafür, dass Steffen Menze schuld ist, egal was passiert. Und was das mit einer der vielen vielen Gelegenheiten, zu denen Union an einer Relegation gescheitert ist, zu tun gehabt hat.
Ja, das war schmerzhaft. Ich habe übrigens daraufhin Post bekommen, Daniel. Das kann ich schon mal so einen kleinen Teaser geben. Und da hat sich jemand eine Episode gewünscht, die wir aber nicht heute hören werden, weil ich habe so viel Material dazu gefunden, dass ich dich gebeten habe, sag mal, Daniel, kannst du vielleicht diese Folge machen? Ich mache die nächste dann. Und dann hast du gesagt, klar, bietet sich an, denn du hast da was.
Genau, aber bevor wir dazu kommen, noch eine kleine Anmerkung zu Steffen Menze. Nämlich hat sich bei uns auch die Person gemeldet, die damals dieses Shirt designt hat, das wir damals auch in unserer Folge in den Episodenbildern gezeigt haben. Das hat mich sehr gefreut, dass die Person auch unseren Podcast gehört hat und darauf aufmerksam geworden ist. Aber du hast es gerade schon gesagt, ich erzähle dir heute schon wieder eine Geschichte, was so ein bisschen die Dramaturgie dieses Podcasts stört, aber das hatten wir ja schon mal und deswegen sind wir jetzt eigentlich ja wieder im korrekten Rhythmus sozusagen zurück dahin, wo wir angefangen haben. Und es geht heute eigentlich in eine relativ ähnliche Zeit wie da in der letzten Folge und es geht wieder um einen Unionsspieler, aber es geht auch um ein legendäres Unionsspiel und mit diesem Spiel ist eine Frage verbunden, die sich Unioner und Unionerinnen gerne stellen. Und zwar, warst du eigentlich in Falkensee-Finkenkrug? Und was hast du stattdessen gemacht, wenn du nicht da warst? Wie ist denn das bei dir so?
Ich war schon mal in Falkensee, aber nicht zu einem Unionsspiel.
Ja, ich war auch nicht in Falkensee-Finkenkrug, als Union da in der Oberliga gespielt hat. Es lag unter anderem daran, dass ich damals noch gar nicht ganz so viel mit Union zu tun gehabt hat.
Bist du noch durch den Thüringer Wald gerannt?
Ja, genau. Oder Ski gefahren oder Fahrrad, was man da halt so macht. Jedenfalls nicht Union gucken. Das haben wir in der Zeit ja sowieso nicht so viele Leute gemacht in der Oberliga. Und deswegen ist das ja ein beliebter Referenzpunkt. Wer aber in Falkensee-Finkenkrug war oder vor allem wer beim Heimspiel gegen Falkensee-Finkenkrug war, ist Tobias Döge. Den kennen vielleicht manche von euch als den langjährigen Kapitän von Unions zweiter Mannschaft. Tobias Döge hat aber vor allem auch beim Heimspiel gegen Falkensee-Finkenkrug sein einziges Spiel für die Mannschaft, die erste Mannschaft von Union gemacht. Und genau darüber habe ich mich ein bisschen mit Tobias Döge selber unterhalten. Wir begrüßen heute einen Gast bei Und niemals vergessen, der uns ein bisschen was über unsere Geschichte erzählen wird und über seine Geschichte mit Union. Hallo Tobias Döge.
Hi.
Du warst so nett, dich mit mir zu treffen, nachdem du gerade für die Traditionsmannschaft von Union gespielt hast. Deswegen sitzen wir gerade in meinem Auto in Senftenberg und unterhalten uns ein bisschen. Und zwar über die für viele Unioner ja immer mal wieder aufkommende Frage, was hast du denn in Falkensee-Finkenkrug gemacht?
Was ich da gemacht habe.
Da habe ich mein Einzelspiel für die, also mein Einzelpflichtspiel für die erste Mannschaft von Union absolviert. Wie sagen, ich waren 10 Minuten, 11 Minuten, dann bin ich eingewechselt worden. Und ja, war eine schöne Sache. War das Aufstiegsspiel in die Regionalliga damals. Und danach ging es hoch her. Ja.
Ja. Das ist ja so ein bisschen diese Saison mittlerweile fast die der Tiefpunkt der turbulenten Union-Geschichte nach der Wende war, nachdem es ja dann schrittweise mit mehr oder weniger langen Zwischenschritten nach oben ging. Und Falkensee Finkenkrug steht ja so ein bisschen für die Niederungen der Oberliga damit, wie man das immer so sagt. Aber wie du gerade schon gesagt hast, war das für dich dein einziges Spiel für die erste Mannschaft, aber Unioner bist du ja schon viel länger gewesen und auch immer noch, wie wir gerade ja schon erwähnt haben.
Ja, das war mein einziges Pflichtspiel. Damals, als ich aus der Jugend rauskam, hatte man schon unter Wasiew zwei, drei Spiele absolviert. Aber ich glaube, erstens, ich glaube, das gab verschiedene Gründe. Ich glaube, mein Ehrgeiz war nicht der größte. Ich habe gedacht, das wird schon irgendwie. Und danach bin ich auch zur Bundeswehr gegangen. Das war auch ein Jahr, wo viele Trainer sagen, oh, verschenkte Zeit. Ich habe meinen Fokus eher aufs Leben gelegt als auf das Profi-Dasein. Und da kann man jetzt im Nachhinein dann noch viel mutmaßen, ob das Talent dann im Endeffekt nicht erreicht hat oder ob man zu faul war. Ich habe die Ehre, für die Traditionsmannschaft zu spielen. Seit, glaube ich, 2011 war ich das erste Mal dabei und bin mit 22 Jahren der längste Aktive, möchte ich jetzt hier mal ganz kurz erwähnen. Da Steven Skripski den Verein verlassen hat, der war am nächsten dran mit 18 Jahren. Ja, ist mein Verein, wird da auch immer bleiben und ich habe, glaube ich, viel mitgemacht, auch ja, gute wie schlechte Dinge.
Ja. Ja. 22 Jahre, du hast gesagt, auf der Seite immerunioner.de, die wir immer gerne zitieren, steht, dass du 1981 zu Union gekommen bist.
Nee, 81, so alt bin ich noch nicht. 81 bin ich geboren. 87, genau, 87 ja. Wurden bei uns im Schulhort Zettel verteilt von meiner damaligen Erzieherin und dann bin ich halt zum Probetraining, ja, Sichtungstraining und da habe ich irgendwie 2 Tore gemacht. Keiner weiß wie, aber das passiert und ich war damals groß, war auch noch relativ moppelig, ja, und war zum Anfang vorne und bin über die Jahre immer weiter nach hinten.
Sehr.
Und bin dann irgendwie
klassischer Werdegang, ne?
Bin dann halt in der Abwehr gelandet.
Ja. Ja. Hast du vorher schon irgendwo organisiert Fußball gespielt in einem Verein?
Überhaupt gar nicht.
Ja noch nicht so.
Es war ja im Osten damals auch ein bisschen anders. Damals war man ja auch als Kind oder als junger Mensch warst du ja irgendwo eigentlich immer in irgendeinem Verein oder in irgendeinem Sportverein. Ja. Und da hat sich mein Vater auch gedacht, der war auch Sportler und der hat dann gedacht, okay, komm, den bringen wir mal dahin. Und im Endeffekt ist aber, glaube ich, meine Mutter mit mir hingegangen und mein Vater rühmte sich immer noch damit. Aber ja, im Endeffekt bin ich da angekommen und hat 22 Jahre gehalten.
Ja, das heißt, du hast dann bei Union gespielt in der Jugend.
Ich habe alle Mannschaften durchlaufen. Alle.
Ab wann denkt man sich dann, könnte ja vielleicht auch was werden, mal für die erste Mannschaft zu spielen?
Ehrlich gesagt, war unsere A-Jugend damals echt wild. Nachdem ich aus der Jugend raus bin, wurde das alles ein bisschen professioneller und nachdem ich aus den Amateuren raus bin, 2009, wurde das damals auch alles ein bisschen professioneller. Gar nicht eigentlich. War dann auf jeden Fall nach der A-Jugend so. Wir waren eine coole Truppe, hab auch noch selber zu 3, 4 Leuten aus der A-Jugendzeit einen sehr, sehr guten Draht. 2 Leute davon sind noch sehr gute Freunde. Man hat gelebt, man hat Spaß gehabt, man hat auch nicht immer die ideale Spielvorbereitung gehabt damals, aber der Kader hatte auch dem Trainer keine Möglichkeit gelassen, dass du halt auch öfter mal gespielt hast, ja? Obwohl du spät ins Bett gegangen bist, was jetzt aber auch nicht immer so war. Und danach kam halt, weil es der Übergang dann in die Männer war, war auf einmal stand dann so ein paar Leute da und auch ein Schneeweiß war da und der sagte dann, Mensch, bist dabei und hab dann halt ich glaube, gegen Schöneiche. Schöneiche war damals irgendwie die hatte irgendein Jubiläum und da habe ich dann zwei Spiele absolviert, aber für mich war einfach völlig klar, ich gehe auf jeden Fall erstmal zur Bundeswehr. Was sich im Nachhinein dann als Fehler rausgestellt hat, aber ich habe zum Beispiel auch noch zu zwei, drei Leuten von der Bundeswehr einen guten Draht. Ja? Ja. Also ja.
Warum hast du das damals für dich so entschieden gehabt?
Weil für mich klar war, dass ich nicht in irgendeinem Krankenhaus Zivildienst mache. So, ich habe mich damals, wir haben gelebt einfach, wir haben uns gar nicht so viel im Kopf um die Zukunft gemacht. Wir haben Abi gemacht damals und am Wochenende uns getroffen und gefeiert und dann auch immer. Ich glaube, der Fußball war auch recht gut für mich. Den habe ich auch immer in Ehren gehalten und habe dann auch öfter mal dann gesagt, nee, du, heute nicht und ich habe ein Spiel und verdanke auch vielen Menschen, die bei Union damals auch in der Jugend trainiert haben, die haben auch zwei, dreimal die Hand über mich erhalten, weil ich auch nicht immer gerade ausgelaufen bin in meinem Leben und ja, da habe ich dann halt, glaube ich, mit meiner Vereinstreue versucht, irgendwie ein bisschen zurückzugeben.
Ja. Ja. Das heißt, wenn du jetzt an Union denkst, denkst du denn überhaupt primär an eine Profifußballmannschaft, an absoluten Leistungssport, sondern...
Nee, Union ist, ja, na klar, mittlerweile schon, klar, wir freuen uns und dass sich das jetzt alles so entwickelt hat und ich war auch beim Aufstiegsspiel dabei bei gegen Stuttgart und ich freue mich einfach, wenn ich mit meinen Jungs dastehe, die Saison habe ich bis jetzt drei Heimspiele mitgenommen, das ist, ja klar, wir freuen uns, wenn Union gewinnt, aber im Endeffekt ist es die Menschen, mit denen man dieses Erlebnis halt im Stadion hat, ich glaube, darauf kommt es an, ich glaube, das ist so diese soziale Füge bei Union, das passt.
Wie wichtig war es dir dann vielleicht trotzdem dann eben diesen einen Pflichtspiel, Punktspiel-Einsatz für die erste Mannschaft doch nochmal zu kriegen?
Ja, war eine schöne Sache. Ich habe in der Saison, war ich ein dreiviertel Jahr im Kader, bin halt immer mitgefahren zu Oberliga-Spielen und ja, war schön, aber na klar war man auch enttäuscht, dass man nicht gespielt hat. Kann mich noch erinnern, damals ging Neuruppin, die waren damals auch richtig gut unter Frank Lieberam zum Anfang. Da hat er mit 3 18-Jährigen hinten angefangen und wir haben 3-2 verloren. Und da habe ich ihm das danach auch ein bisschen unter die Nase gerieben. Und ja, dann war ich auch erstmal wieder raus. Ja, ich hatte manchmal auch ein paar Probleme mit Autoritäten.
Okay, ist ja im Fußball nicht immer so praktisch. Und würdest du sagen, dass es vielleicht heute schon wieder besser funktioniert hätte, weil heute ja zumindest in so Nachwuchsleistungszentren das Ganze ja schon ein bisschen ja demokratischer, diskursiver abläuft als vielleicht damals noch?
Also im Endeffekt muss man es auch so sehen, ich konnte ja 2016 auch reinschnuppern bei Union, habe ja da gearbeitet als Mannschaftsleiter der ersten. Es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ist der geilste Fußballclub der Welt. Aber es ist auch ein Wirtschaftsunternehmen und da ist auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja.
Muss man auch mal so sagen.
Ja. Du hast es gerade schon angesprochen. Du wurdest dann, Detlef Schneeberg hat es ja vorhin schon erwähnt, zeitweise sein Nachfolger. Warum hat das dann letztlich nicht geklappt, dass es länger für sich so war?
Weil andere Dinge im Vorfeld besprochen worden sind, als dann im Endeffekt eingetreten waren, sind. Im Endeffekt haben sie ein Zeugwart gesucht und ich habe von vornherein halt auch klargestellt, dass ich kein Zeugwart bin. So, ja. Ich bin halt selber Spieler gewesen und bin auch noch nicht in dem Alter, ohne Detter zu nahe treten zu wollen oder irgendjemand, der diesen Job betreibt, war halt nicht meins. Und im Endeffekt haben sie diesbezüglich auch einen Nachfolger gesucht. War in den Gesprächen vorher mit den Verantwortlichen, wurde da halt monate andere Dinge auch gesagt, das ist nicht eingetreten und deswegen habe ich auch zur Probezeit dann wieder die Reißleine gezogen, weil ja, war halt dann doch nicht das, was ich mir so vorgestellt habe.
Ja. Ja. Wie hast du dich stattdessen dann weiter orientiert? Also was machst du jetzt?
Ich bin abgesehen
vom Föderationsmannschaft.
Ich bin Erzieher, bin Pädagoge, wollte eigentlich Lehrer werden, ursprünglich Sport, Erdkunde, aber wie gesagt, mein Abitur war damals halt auch ein bisschen wild. Und der Durchschnitt war nicht der beste und dann hatte man irgendwie 6 Wartejahre und dann hat man mal irgendwie, wollte man mit seinem besten Freund eine Kneipe aufmachen und dann hat man BWL studiert. Nach 7 Monaten hat man das abgebrochen, weil Mathe ja nicht funktioniert hat. Und irgendwann bin ich auf die Erzieherschiene und das ist auch genau der Job, der mir liegt, mit Kindern zu arbeiten und weil ich selber, glaube ich, noch ein großes Kind bin. So. Und ja, das hilft ungemein dabei, mit Kindern zu arbeiten. Und bin danach, nach der Zeit bei Union, auch gleich wieder in denselben Job an der Grundschule. Bin dann nach 4,5 Monaten wieder zurück.
Das heißt, während deiner aktiven Karriere war Profifußball nie so wirklich das große Ziel und oder vielleicht schon
klar,
zwischendurch.
Also für mich war klar, dass ich den Verein nicht wechsle. So, hätte man vielleicht mal tun sollen. Aber ich glaube, ich hätte erst angefangen, wenn die auf mich zugekommen wären und haben gesagt, Tobi, wir geben dir einen Vertrag. Anstatt mich richtig reinzuknien und denen zu zeigen, hey, ich will nach oben und so anzubieten, hatte mal auch unter Pico Vogt in der Regionalliga damals, bevor wir abgestiegen sind, auch mal, war ich auch ein, zwei Mal im Kader. Im Endeffekt war ich noch recht grün hinter den Ohren.
Und könntest du dir jetzt nochmal vorstellen, nochmal im Fußball was zu machen?
Ja, kommt drauf an. Prioritäten haben sich verlagert. Familie wurde gegründet und bin damit super glücklich. Ich habe die Frau gefunden, die ich auch nicht mehr gehen lassen werde. Und die hat mir eine Tochter geschenkt. Und ja, da verlagern sich halt die Prioritäten. Und man darf wohl nicht vergessen, bei Fußballvereinen zu arbeiten, bedeutet eine Menge Arbeitszeit. Das darf man nicht vergessen.
Ja.
Man arbeitet sehr viel.
Und auch nicht unbedingt in Weisen, die sehr gut zum Leben von anderen Leuten immer passen, ja.
Richtig. Richtig, ja.
Und vielleicht fast schon zum Abschluss, um nochmal auf Falkensee-Finkenkrug konkret zurückzukommen, wie das ja oft gebraucht wird, wenn, also oft auch scherzhaft, ist ja so, das noch länger und richtiger Unioner sein, sich gegenseitig zu beweisen, so nach dem Motto, die richtig schlimmen Zeiten mitgemacht zu haben und da gewesen zu sein. Kannst du dich noch so ein bisschen dran erinnern, wie viel Unioner damals da waren? 2005 beim Heimspiel war das ja, wo du gespielt hast.
Na klar war das Stadion, glaube ich, voll, wenn ich mich erinnere. Nicht ausverkauft, aber voll. Und zwei gute Freunde waren da und mit denen habe ich dann, ich bin dann auch nicht mit der Mannschaft hoch auf der Tribüne, wo sie dann gefeiert wurden, weil im Endeffekt war ich halt, war zwar ein halbes Jahr im Kader, aber ich war halt Kapitän der zweiten. So, die zweite war mein Team und ich hatte die Möglichkeit, war dankbar für den Einsatz. Ich glaube, Christian Beek hatte sich damals stark für mich gemacht, der damals für die sportlichen Belange verantwortlich war. Und danach habe ich praktisch mit meinen beiden guten Kumpels dann unten Bier getrunken und haben dann der Mannschaft zugeguckt. Zum Beispiel, glaube ich, Ingo Wunderlich, wie dein Ingo am Ball-Lied gesungen wurde. Ja? Und das war einfach eine feine Sache. So.
Ja.
War gut, war schön. Ich freue mich, ich hätte mich auch gefreut, hätte ich mehr Chancen bekommen, aber ich habe es ja schon mal erwähnt. Meine Selbstdisziplin hätte auch größer sein können.
Ja. Aber du hast ja, das hast du ja auch gerade gesagt, warst dann Kapitän bei der zweiten Mannschaft. Ist das auch was, wo sich halt so eine langfristige Verbindung zu Union natürlich auch nochmal verfestigen kann, weil da ja auch durchaus auch viele Unioner gerne hingegangen sind zu den Spielen und das auch sich wie eine echte Kulisse angefühlt hat, oder?
Klar hat sich jetzt super angefühlt, wenn wir mittwochs in der Verbandsliga abends bei Wacker 04 Alemannia gespielt haben und 40, 50 Mann sind mitgekommen und haben da Stimmung gemacht. Ja, das ist doch überragend. So. Und teilweise zu manchen auch immer noch ein Kontakt, die früher damit hingefahren sind. Und ja, ich hätte das Kapitel Union noch nicht beendet, 2009, und hätte damals auch in der zweiten den Rentenvertrag unterschrieben. Ich war ja dann auch schon in Arbeit und mein Geld verdient. Aber im Endeffekt muss ich auch sagen, als ich gegangen worden bin, über die Art und Weise lässt sich ja auch immer noch streiten, schönen Gruß an Theo Gries, war das im Nachhinein das Beste, was mir passieren konnte, weil Union dann einfach für mich auch auf ein normales Level gerückt ist. Union war immer, stand eigentlich immer sehr, sehr hoch, fast über allem und auch über meine Beziehung, über den Privaten so. Und nach 2-3 Monaten Schmerz hat man dann doch mitbekommen, das Leben geht doch weiter. Und ich werde doch nochmal, werde den Kontakt zur Union nie verlieren. Dass ich dann seit 2011 dann auch in der Traditionsmannschaft spiele, ja, das ist ein super Ding, das ist eine absolute Ehre für mich. Ja, es macht sehr viel Spaß mit den Jungs hier auch, gerade heute hier in Senftenberg, war nicht das erfolgreichste Turnier. Ist ja auch gerade ein Turnier in Berlin. Wir sind dann so eher so heute so die zweite Garde und super Typen. Macht einfach Spaß. Macht wirklich Spaß.
Ja, das hat man durchaus auch gemerkt. Vielen Dank, Tobias, für das Gespräch.
Ja, gern. Hat mich gefreut.
Alles Gute.
Also.
Danke gleichfalls.
Das war ein ganz schön überraschendes Interview, Daniel. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen von diesem Hallenturnier und wie du Tobias Döge quasi in dein Auto bekommen hast und wie er da eigentlich darauf reagiert hat, dass er da befragt wird?
Also zuerst mal zu diesem Hallenturnier, das war tatsächlich der Grund dafür, dass es jetzt zu dieser Episode und dem Gespräch gekommen ist. Denn ich hatte eben aus bestimmten beruflichen Gründen vor, zu diesem Hallenturnier zu gehen. Und habe dann natürlich als allererstes geschaut, wer denn da von Union so mitspielt. Und gleichzeitig hat noch ein anderes Hallenturnier stattgefunden, das in Berlin, bei dem sozusagen die erste Mannschaft von den Union-Legenden, wie man so sagt, gespielt hat. Und deswegen waren gar nicht ganz so viele Spieler bei diesem Hallenturnier in Senftenberg dabei, die sehr, sehr oft für Union gespielt haben. Und deswegen ist mir da Tobias Döge schon aufgefallen in dieser Kaderliste und dann hatte ich ein bisschen nachgeschaut in meinem Gedächtnis und in Quellen, wie denn die Union-Karriere, wenn man so will, das Unioner-Sein von Tobias Döge so verlaufen ist und dachte mir dann, dass gerade ja dieser Falkensee-Finkenkrug Punkt schon ziemlich spannend ist und hatte dann einfach Tobias Döge mal gefragt, ob er Lust hätte, darüber ein bisschen zu reden. Danke an der Stelle nochmal einen Kollegen von mir, Steven Wiesner, der den Kontakt vermittelt hat, weswegen das dann kurzfristig geklappt hat. Und dann war das ein bisschen schwierig, weil Tobias Döge krank bei diesem Turnier ankam und sich dann trotzdem noch durch die Spiele schleppen musste gegen so Spieler wie Michael Oenning und diverse Cottbus-Legenden, wie man auch da so sagt. Weil die Union-Mannschaft ein bisschen dünn, was die Kaderstärke angeht, besetzt war und eben keine andere Möglichkeit als da trotzdem zu spielen, auch wenn er krank war. Und das hat aber scheinbar zumindest so gut getan, dass er dann am Ende dieses Tages immer noch Lust hatte, sich ein paar Minuten mit mir zu unterhalten und mir ein paar Fragen dazu zu beantworten, wie ja er Union so erlebt hat.
Das tatsächlich eigentlich sind so ein paar Sachen interessant. Also, dass er 22 Jahre aktiver Unionsspieler war, finde ich irgendwie krass. Also, glaube, da ist er ganz weit vorne und das wird auf absehbare Zeit wohl kaum jemand nochmal schaffen, glaube ich. Selbst wenn man mit 5 Jahren oder so anfängt, dürfte das schwierig werden. Er hat ja mit 6 Jahren angefangen.
Und das ist ja schon deshalb schwierig, weil es ja die ganz jungen U-Mannschaften teilweise gar nicht gibt, wofür es zum Teil auch gute Gründe gibt, weil wenn man halt auf eine Fußballmannschaft den Namen von einer Profimannschaft draufschreibt, ist das ja mit einem gewissen Anspruch und auch Druck verbunden, den man vielleicht 7-jährigen Kindern auch nicht die ganze Zeit auferlegen will.
Was gibt es so junge Mannschaften bei Union?
Ja, beziehungsweise sind dann aber oft halt eher auch so Marketing orientiert, während es halt ja, es ist irgendwann leistungsorientierter wird und ja, eben diesen Übergang mitzumachen, das ist eben was, wo man noch mehr Glück braucht, um überhaupt diese ganze Nachwuchsschulung zu durchlaufen und dann in den Profikader zu kommen und sich da eben so lange zu halten. Deswegen hast du recht, es ist relativ unwahrscheinlich, so eine Karriere zu machen bei einem Verein, wenn man so will.
Und Steven Skripski, das hat er ja gesagt, hätte es ja schaffen können. Hat sich aber dann doch für eine Bundesliga-Karriere entschieden, bevor Union seine Bundesliga-Karriere gestartet hat als Verein. Und das finde ich schon mal bemerkenswert. Bemerkenswert finde ich auch, dass er mit dem Einsatz gegen Falkensee Finkenkrug, das war ja zum Ende der Saison und hat er auch erzählt, es war der Aufstieg in die Regionalliga dann, also wir befinden uns nochmal, falls das irgendwie für irgendwie unklar war, in der Saison 2005, 2006, Union ist in die vierte Liga abgestiegen, spielt diese Oberligasaison über die Dörfer und er bekommt dann halt in einem der letzten Spiele, als der Aufstieg klar gemacht wird, den Einsatz und mit dem Einsatz kriegt er quasi auch so eine, ja, ordentliche Aufstiegsfeier mit. Das finde ich schon mal, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Also wenn man schon nur einen Einsatz hat, dann ist das, glaube ich, schon sehr gut.
Ja, aber ich fand dann trotzdem seine Einstellung dazu, dass er das eben irgendwie auch nicht so ganz als seinen Aufstieg wahrgenommen hat. Das fand ich auch sehr sympathisch, muss ich sagen.
Ja, klar, wenn du quasi im Kader standest, aber halt eigentlich nicht wirklich, also er hat ja auch selber erzählt, das finde ich auch tatsächlich interessant, weil er quasi diese Generation, ist ja fast die Tusche-Generation, die beiden trennt, glaube ich, nur ein halbes Jahr Altersunterschied. Und das ist ja quasi die Vor-Nachwuchsleistungszentrums-Generation. Und da, glaube ich, hätte er mit der Einstellung, mit der er das da betrieben hat, wahrscheinlich auch gar nicht überstanden, dieses ganze Leistungsprinzip. Und wahrscheinlich erst recht nicht jetzt, da es ja gar keine zweite Mannschaft mehr gibt bei Union. Insofern finde ich das schon, das ist eine sehr bemerkenswerte Karriere, wie man halt so lange im Verein sein kann, ohne quasi direkt für die erste Mannschaft zu spielen. Und dann fand ich auch bemerkenswert, dass er tatsächlich schon als aktiver Spieler für die Traditionsmannschaft gespielt hat dann. Das fand ich auch schräg. Also er war ja nicht mehr aktiv für die erste Mannschaft und deswegen hat er, weil er einen Einsatz für die erste Mannschaft hatte, hat er für die Traditionself auch gespielt dann. Finde ich auch. Kannte ich vorher nicht, so die Art.
Genau, und ich fand ihm dann auch interessant, wie, auch wenn man halt offensichtlich eine sehr große Verbundenheit zu so einem Verein hat, dann bestimmte Arten von Kontakten zu dem Verein das halt nicht zwingend überleben, das Verhältnis bestimmter Arten von Rollen, die man dann versucht einzunehmen, weil wenn eben so die eigene Berufsleben, berufliche Vorstellung dann damit in Konflikt geraten, was für eine Rolle in diesem Verein sich gerade einem selber anbietet, dann ist es halt was, wo einfach auf ganz natürliche Weise quasi persönliche Ziele und das, was in so einem Fußballverein, gerade einem, der sich halt zusehend professionalisiert, möglich ist, dann nicht immer so sehr überschneidet. Und das ist ja auf eine andere Weise dasselbe, wie was Steven Skripski dann passiert ist, indem er eben Bundesliga spielen wollte. Und dann ist halt eine, ja, finde ich auch eine ganz natürliche, aber trotzdem irgendwie schade Entwicklung, dass man eben auch teilweise nicht in ganz so großer Harmonie dann auseinandergeht mit so einem Verein, dem man natürlich trotzdem noch verbunden ist.
Ja, aber ich finde, das finde ich total verständlich. Und das, also du spielst jetzt an auf diese Variante Mannschaftsleiter versus Zeugwart, als er das dann von Detlef Schneeweiß, der sehr lange diese Funktion als Mannschaftsleiter/Zeugwart innehatte, als er das übernommen hatte, das wurde auch so angekündigt und Tobi Döger hatte halt als Kapitän der zweiten Mannschaft zumindest für diejenigen, die sich für mehr als das erste Team interessiert haben, ja so ein Standing und war irgendwie auch bekannt, weil halt so, der war halt als deutlich älterer Spieler in so einer U23 da drinne. Insofern spielte das schon eine Rolle. Aber es war halt dann nicht das, was er wollte und das finde ich eigentlich, wie soll ich sagen, fast schon normal, weil er quasi ja nicht diese Profi-Zeit mitgemacht hat als Spieler. Das war ja Union in der vierten Liga war ja, nun ja, halt vierte Liga mit allem, was auch irgendwie dazugehört. Und er hat es ja auch erzählt mit, hat er das jetzt erzählt? Ich bin ja gerade überlegen, ob ich jetzt zwei Sachen durcheinander bringe. Aber ja doch, er hat erzählt, wie das ist mit der zweiten Mannschaft bei Wacker 04 oder Wacker Alemannia. Ich glaube, die sind auch fusioniert. Aber es ist Berliner Amateursport, bin ich wahnsinnig schlecht drin. Deswegen möchte ich da lieber nichts sagen dazu. Das ist noch schlimmer als meine Geografiekenntnisse manchmal. Und fand das ehrlich gesagt konsequent und vielleicht auch konsequenter, als er vielleicht seine fußballerische Laufbahn verfolgt hat. Weil das kam schon raus und das ist auch eine Sache, die zum Beispiel bei Thorsten Matuschka ja auch häufig dann rauskam, wenn man dann sich in der Zeit, als Tuschel diese Biografie veröffentlicht hat, diese Autobiografie, die von Matze Koch geschrieben wurde, wo er auch gesagt hat, dass er halt eine Zeit lang einfach mit den Kumpels zusammenspielen wollte und dass das viel eine viel größere Rolle gespielt hat im Alter, mit den Freunden zusammen zu sein, als sich dem Leistungssport hinzugeben. Und dass man dann halt vielleicht eine Chance weggibt. Ja, aber man hat auch trotzdem eine gute Zeit. Und ich glaube, das kam hier schon so raus. Und das fand ich auch dann am Ende auch konsequent, dass das wichtiger war als irgendwie diese Zuneigung zum Verein als Projektionsfläche, wie wir das vielleicht als Anhänger auch haben.
Genau, also ich finde das auch was völlig normal ist, dass sich Dinge eben dann in verschiedenen Dimensionen halt in der einen immer noch zusammenpassen, dass man immer noch Unioner ist, immer noch diesem Verein verbunden ist. Ich meine, es hat ja einen Grund, dass man dann an einem Samstagabend, Samstagnachmittag nach Senftenberg fährt, obwohl man krank ist und dann für die Traditionsmannschaft spielt. Aber trotzdem das halt nicht als seine berufliche Perspektive dann mehr sieht, den ganzen Profifußballbereich und eben auch nicht Union, das halt dazu dann auch dazugehört.
Ja, ich glaube einfach, was er gesagt hat mit dem Wirtschaftsunternehmen, dass halt diese Zusammenhalt, also er erzählt ja, dass er mit den A-Jugendleuten teilweise noch Kontakt hat, mit denen er da zusammengespielt hat und dass dieser Zusammenhalt unter einer reinen Profimannschaft ein ganz anderer ist, eine ganz andere Fluktuation und dass man viel mehr auch ich AG ist, auch wenn man auf dem Platz als Team agiert und dass das vielleicht dann halt nicht das ist, was man sein Leben lang dann haben möchte. Das ist ja tatsächlich Typsache und auch wie man das alles so erfahren hat und ich kann die Entscheidung da Erzieher zu sein total nachvollziehen, ehrlich gesagt.
Ja, genau. Hast du noch andere Gedanken zu dem Interview oder sind wir schon bereit, zu unserem Feedback-Hinweisblock überzuleiten?
Ich hätte eine Sache, weil er hat ja nur angedeutet, dass er mit Theo Gries, der ja weiter bei Union beschäftigt ist, damals Trainer der zweiten Mannschaft war, nicht so gut auseinandergegangen ist. Und da weiß ich nicht, worum es genau geht, weil da fehlt wirklich Berichterstattung. Ne? Über die zweite Mannschaft gab es im Prinzip keine Berichterstattung. Da hat man dann so Infos von, es gab mal so einen Account Union 2, der so ein bisschen was gepostet hatte. Es gab, kann mich erinnern, dunkel, selbst auf unfeu.de, wo es eigentlich nur Fotos gibt, auch ein Interview mit Tobi Döge.
Ja, das werden wir tatsächlich auch verlinken in den Show Notes.
Und aber ansonsten gab es ja keine direkte Berichterstattung. Es war halt medial völlig egal, was mit der zweiten Mannschaft passiert. Und deswegen, da hätte ich vielleicht mir doch gewünscht, rauszukriegen, was da war. Das ist jetzt so meine Neugier. Und ob die sich wenigstens noch guten Tag sagen. Und die andere Sache ist, was du ja gar nicht beantwortet hast, Daniel, und das ist, leichte Kritik. Du hast ihn ja gefragt, wo er damals in Falkensee-Finkenkrug war. Aber wir wissen es ja immer noch nicht, weil seinen Einsatz hatte er ja im Heimspiel gegen Falkensee-Finkenkrug.
Ja, das ist eine leichte Unschärfe.
Ist mir sofort aufgefallen.
Der Fragestellung, ja. Und das ist dann wahrscheinlich halt einfach ja eine Unschärfe, wie ich gerade gesagt habe, die wir an der Stelle aushalten müssen. So bis er oft auch ein bisschen im Dunkeln bleibt, was man jetzt eigentlich wirklich in Falkensee-Finkenkrug gemacht hat, ob man da war, ob man da Union gesehen hat. Und das ja auch gar nicht so entscheidend dafür ist, was für ein Unioner oder für eine Unionerin man ist.
Nö, ehrlich gesagt nicht. Ist nett, wenn man da war, aber wenn man nicht da war, macht das weder einen zu einem besseren noch zu einem schlechteren Anhänger oder Anhängerin von Union. Insofern, Daniel, vielen Dank für dieses tatsächlich überraschende Interview. Danke auch an Tobi Döge, dass er sich krank in dein Auto gesetzt hat und du hast ihn sicher auch wieder rausgelassen.
Ja, das war auch dann notwendig, weil es ist ja kalt und es läuft ja dann noch an irgendwann.
Okay, wow. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt elegant hier rüber zum Feedback-Hinweis-Blog gehen. Und wenn ihr Feedback auf diese Episode habt, dann könnt ihr das in den Kommentaren unter dieser Episode schreiben. Und zwar auf der Website und-niemals-vergessen-podcast.de. Ihr könnt uns auf Twitter folgen. Da ist der Podcast-Account @unv_podcast. Ihr könnt aber auch Daniel und mir folgen auf Twitter. Ich heiße @saumselig, Daniel heißt dort @da_rosbach. Und ihr könnt uns auch E-Mails schreiben an info@und-niemals-vergessen-podcast.de. Könnt uns auf allen möglichen Podcast-Plattformen, die es gibt oder Verzeichnissen folgen. Also bei Spotify beispielsweise. Ihr könnt uns aber auch bei Deezer folgen, wer Deezer benutzt. Ihr könnt bei Apple Podcasts uns bewerten, woanders bewerten, Rezensionen schreiben. Na, das Übliche halt. Und natürlich, wenn ihr, wie das jetzt schon einige gemacht haben, Hinweise für mögliche Geschichten aus der Geschichte des ersten FC Union habt, über die wir vielleicht mal eine Sendung machen könnten, dann schreibt nur eine Person von uns beiden, damit die andere Person auch überrascht ist, wenn die Geschichte kommt. Und zwar per Mail an Daniel oder Sebastian @und-niemals-vergessen-podcast.de. Habe ich was vergessen, Daniel?
Ja, dass ihr uns natürlich, wenn ihr uns seht, auch gerne auf dem Podcast ansprechen könnt, sagen, wie ihr den findet, und uns ja vielleicht auch dann Themenvorschläge geben könnt. Und natürlich, wenn ihr interessantes Material aus der Union-Geschichte habt, dann sind wir natürlich auch immer dankbar für Hinweise darauf und vielleicht für Einsicht in die Dinge, die es da so vielleicht gibt und an denen man bestimmte Geschichten dann festmachen und erzählen kann.
Genau. Das betrifft vor allem die Geschichte früher als 1989, sage ich mal, weil da die offiziellen Quellen sehr entweder spärlich oder nüchtern sind oder sehr bearbeitet sind. Das heißt, so Geschichten wie Steffen Menze und Schuldig und so weiter und so fort, die wären halt damals nicht geschrieben worden. Die wären halt nur mündlich weitergegeben worden. Also wenn ihr da irgendwas habt, Erlebnisse oder Dinge, an die ihr euch erinnert und ihr meint, das ist irgendwie eine interessante Geschichte und es erzählt auch was über den Verein, dann gebt uns doch Hinweise.
Genau. Und damit danke fürs Hören.
Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.